bist du. Nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch, in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. So schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen werden dich rühmen. So werde ich dich preisen während meines Lebens, meine Hände in deinem Namen aufheben. Wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden, und mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben, wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager, über dich nachdenke in den Nachtwachen. Denn du bist mir zur Hilfe geworden, und im Schatten deiner Flügel kann ich jubeln. Meine Seele hängt an dir, deine Rechte hält mich aufrecht. Jene aber, die mir zum Verderben nach meiner Seele trachten, werden in die Tiefen der Erde hinsinken. Man wird sie der Gewalt des Schwertes preisgeben, das Teil der Schakale werden sie sein. Und der König wird sich freuen in Gott. Jeder darf sich rühmen, der bei ihm schwört. Denn der Mund der Lügenredner wird verstopft werden. Ich habe mich eigentlich angefangen, mit dem Psalm nur zu beschäftigen, weil es da ein Lobpreislied gibt, das nach diesem Psalm geschrieben ist. Wahrscheinlich gibt es sogar mehrere. Und das Lied spricht mich immer sehr an, aber da sind ganz viele Bilder drinnen, die man interpretieren muss, aufgrund des neuen Bundes, in dem wir mit Gott stehen und aufgrund dessen, was Jesus getan hat. Und wenn man das nicht weiß oder wenn man diese Bilder nicht kennt, dann kann einen manchmal dieser Psalm nicht so ansprechen. Und dann habe ich erstmal den Psalm gelesen und habe festgestellt, dass das nicht nur ein guter Psalm ist, sondern dass der auch eine bestimmte Botschaft hat, dass der auch etwas hat, was wir brauchen können, nämlich er beantwortet diese Frage, wie kann ich ja in Schwierigkeiten, in Stürmen, in Trockenzeiten meine Seele stillen, zur Ruhe bringen, wie kann ich das erleben, dass Gott die Stürme in meiner Seele stillt, dass meine Seele gesättigt wird, richtig gehend, und ich feststehen kann. Psalm 63. Wir wissen ja, dass, das hat Paulus geschrieben, 1. Korinther 10, dass das Alte Testament, das, was die Leute dort erlebt haben, das wurde sozusagen uns als Vorbild hingestellt. Das ist wie ein Bild, ein Schattenbild, das schon darauf das hindeutet, was Jesus für uns erwirkt hat. Und so wollen wir jetzt einfach diesen Psalm uns mal anschauen und das Ganze uns betrachten, auch unter dem, was wir wissen, was Jesus für uns erwirkt hat. Also sozusagen ihn unter dem Gesichtspunkt dieses neuen Bundes, den wir in Jesus haben, mal betrachten und sehen, wie da uns ganz viele Hinweise gegeben werden für unser ganz praktisches Leben. Es fängt an in Vers 2, Gott, mein Gott, bist du. Und nach dir suche ich, es dürstet nach dir meine Seele. Und da kommt schon die erste Frage so auf, weil Jesus hat etwas ganz anderes gesagt. Als er der samaritischen Frau am Brunnen begegnet ist, hat er zu ihr gesagt, ich biete dir ein Wasser an. Ich lese es mal vor. Und eben gesagt, wer davon trinkt, den wird nicht mehr dürsten. Ja, Johannes 4, Vers 13. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, also das Wasser aus dem Brunnen, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Und etwas später sagt es Jesus nochmal viel deutlicher zu den Juden in einer Diskussion. Johannes 6, Vers 35, Jesus spricht zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Also Jesus sagt, wer an mich glaubt, den wird nie mehr dürsten, der wird nie mehr hungrig sein. Und andererseits haben wir ja dieses Bild und ganz oft im Alten Testament diese Bilder, dass der dürstet nach Gott, der wird gesättigt werden. Und wir beten ja auch oft und sagen so, Herr, ich habe Hunger, ich habe Verlangen nach deiner Gegenwart. Und es spricht hier von zwei unterschiedlichen Dingen. Diesen prinzipiellen Hunger nach Leben, der ist entstanden, als Adam gesündigt hatte. Als Adam sündigte, da starb er, da starb sein Geist, also dieser Teil in ihm, mit dem er mit Gott in Kontakt treten konnte. Ich meine damit nicht unseren Verstand, ja, der funktioniert immer noch. Ja, ob du an Gott glaubst oder nicht, dein Verstand funktioniert, besser oder weniger gut. Das Problem ist oft, der Verstand kann nichts von Gott wahrnehmen. Deswegen gibt es wirklich Leute, die glauben nicht an Gott, dass es Gott gibt. Aber mit unserem Verstand und mit unseren fünf Sinnen können wir Gott nicht wahrnehmen, weil Gott ist in der geistlichen Welt, die über unserer natürlichen Welt steht. Und ursprünglich war der Mensch so geschaffen, dass er auch einen Geist in sich hatte, mit dem er mit Gott in Kontakt treten konnte. Und als Adam sündigte, starb er, sein Geist starb in ihm. Und Jesus hat zu den Leuten, die um ihn herum waren, er hat es manchmal so ausgedrückt, er hat gesagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Er hat es ausgedrückt, die Menschen ohne ihn sind geistlich tot. Und die können dann auch die Toten begraben, aber du folge mir nach, hat er zu einem jungen Mann gesagt. Und Paulus hat gesagt, dass wir tot waren in unseren Übertretungen und Sünden, wo wir früher drinnen gelebt haben. Und wir erleben, dass wenn wir zu Gott kommen, wenn wir Jesus annehmen, dann werden wir von Neuem geboren. Dann wird unser Geist vom Heiligen Geist her neu geboren und wieder lebendig gemacht. Und während das passiert, passiert sogar noch mehr, denn weil unser neugeborener Geist aus Gott ist, hat er Gottes Natur in sich und er ist ganz tief auch mit Gott verbunden. Das steht im 1. Korinther 6, Vers 17, wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Also unser Geist ist durch den Heiligen Geist mit Jesus verbunden. Und das meint es so, wo Jesus sagt, er wird nicht mehr hungern, er wird nicht mehr dürsten. Dieser Hunger nach Leben, dieser Hunger, den so viele Menschen in sich verspüren, diese Leere, die daraus kommt, dass unser Geist tot ist, dass wir von Gott getrennt sind, dass da ein Loch in uns ist, der wird durch Jesus gestillt. Wir nehmen das manchmal bloß nicht so wahr in unserem Alltag, in dem Trubel, in der Hektik, aber man kann es manchmal so merken. Ich erinnere mich an eine Zeit, wo ich richtig, kann man sagen, so in Berlin, wo so die Gemeinde zerbrochen ist, die ich da versucht habe aufzubauen und wo sozusagen all das, wofür ich gekämpft, wofür ich gearbeitet habe, sozusagen gestorben ist, kaputt gegangen ist und wo ich so richtig in so ein Loch gefallen bin, bis auf den Boden, wo so alles weggebrochen ist. Und als gar nichts mehr da war, habe ich gemerkt, Jesus ist aber noch da. Als ich ganz am Boden war, habe ich gemerkt, Jesus ist immer noch da. Und es war fast so, wie wenn Gott mich gefragt hat, willst du weggehen? Und ich so sagen konnte, nee, weil alles, was in mir ist, das ist Jesus. Ja? Jesus ist der, der in mir lebt. Er ist der, der mir Leben gegeben hat. Und ich kann ihn nicht verlassen. Und das war das Schöne und das Gute dabei. Aber das andere war, meine Seele war verletzt. Und alles in mir war verwundet. Und ich habe damals dann, statt das zu machen, was im Psalm steht, zu Gott zu gehen, dass er meine Seele berührt und dass er diesen Hunger stillt, habe ich mich erstmal ein wenig zurückgezogen von anderen Christen. Das war natürlich schlecht. Und ich bin dann eigentlich wieder dadurch rausgekommen, dass ich mich wieder an Gott gewandt habe. Und das drückt dieser Psalmschreiber auch so aus. Er sagt hier, Gott, mein Gott bist du. Also das ist diese, kann man sagen, ein Bild dafür, wenn Gott dein Gott geworden ist, weil du Jesus als deinen Erlöser und Herrn angenommen hast, dann ist erstmal dein Hunger gestillt, du bist ein Geist mit ihm, aber deine Seele wurde ja noch nicht verändert. Ja, dein Geist wurde von neuem geboren, deine Seele, deine Gefühle, dein Verstand, die sind noch nicht erneuert worden. Die müssen noch verändert werden, dass du Gott mehr erlebst. Die brauchen immer wieder neu diese Erfahrung von Gottes Nähe. Und er sagt dann so schön, es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren, erschöpften Land ohne Wasser. Wir alle brauchen das immer wieder, dass unsere Seele berührt wird, dass wir die Liebe erleben, dass wir die Gegenwart Gottes erleben, Ansonsten fangen wir an, in diesem Land um uns herum zu suchen. Und ein anderes Bild, was man nehmen kann, wieso haben wir noch Durst, wenn wir Jesus begegnet sind? Jesus oder Paulus hat das, unser Leben mit Jesus auch mal verglichen mit einer Ehe. Ja? Er hat gesagt, ich deute dieses Geheimnis einer Ehe auf Christus und die Gemeinde. Ja? Seitdem ich verheiratet bin, bin ich nicht mehr auf der Suche nach einem Ehepartner. Ja? Diese Suche ist gestillt und ich bin sehr glücklich darüber. Aber ich habe immer noch Verlangen nach Gemeinschaft mit einer Frau. Ja, das hört nicht auf, bloß weil ich jetzt den Trauring trage und den Hochzeitskuss bekommen habe und die Hochzeitsnacht vorbei war, sondern dieses Verlangen ist immer noch da. Und so haben wir immer noch Verlangen nach Gottes Gegenwart. Und wir dürfen Verlangen haben nach Gottes Gegenwart, dass er uns berührt. Paulus hat es mal zu den Athenern gesagt in Apostelgeschichte 17, dass Gott von den Menschen tastend und suchend gefunden werden möchte. Also wir dürfen ihn auch spüren, wir dürfen ihn erleben. Und um uns herum, das nehmen wir manchmal nicht so wahr, aber alles, was die Welt uns bieten kann, das ist wie ein dürres, erschöpftes Land ohne Wasser. Was die Welt uns bieten kann, damit wir uns gut fühlen, das stillt diesen Hunger nicht, das stillt nicht dieses Verlangen nach Liebe, nach Gegenwart. Und wenn wir uns danach ausrichten, dann werden wir das nicht erleben. Und unsere Seele braucht diese Veränderung. Lasst mich euch diesen einen Vers kurz geben. Jakobus 1, Vers 21. Da steht es so schön. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. Dieses Wort richtet sich an Christen, an Leute, die schon errettet sind, die von neuem geboren sind. Das ist ganz klar, weil der ganze Brief ist an Christen gerichtet. Aber er sagt, unsere Seele wurde durch die Neugeburt nicht verändert. Die muss verändert werden, die muss geheilt werden. Ja, das Wort heißt heil werden, bewahrt werden, gerettet werden. Also unsere Seele soll heil werden, sie soll gerettet werden, sie soll Gott erleben. Und wenn wir uns nicht an Gott wenden, um diesen Hunger unserer Seele zu stillen, dann werden wir in der Welt suchen und dann werden wir andere Dinge hineinlassen. Und das wird unsere Seele letztendlich nicht gut tun. Schauen wir mal an, was David schreibt, wie er vorgegangen ist. Er sucht Gottes Gegenwart. Er sucht nach Gott, er schreit nach ihm. Und wo sucht er sie? Das ist im nächsten Vers. Ich schaue im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Also er ging dahin, wo Gottes Gegenwart damals war. Das war der Tempel. Gott wohnte dort im Allerheiligsten. Jetzt können wir heute nicht mehr nach Jerusalem fliegen, weil der Tempel steht nicht mehr. Aber Gott ist schon mit seiner Gegenwart vor der Zerstörung des Tempels dort ausgezogen. Das war, als der Vorhang in zwei Teile zerriss, als Jesus gestorben ist. Und wo ist heute Gottes Tempel? Steht im 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass er nicht euch selbst gehört. Unser Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wohnt in uns. Gott selbst wohnt durch den Heiligen Geist in uns. Die Juden konnten damals in den Tempel gehen, bis in den Vorhof. Die Priester durften bis ins Heilige hinein. Aber ins Allerheiligste, wo Gott richtig mit seiner Gegenwart wohnte, durfte nur der Hohepriester einmal im Jahr hinein. Und in gewisser Weise ist unser Leib jetzt wie das Allerheiligste, wo Gott selbst wohnt, wo Gottes Gegenwart drinnen ist. Und wenn man sich das mal klar macht, das verändert unsere ganze Art zu beten, unsere ganze Art, sich Gottes Gegenwart zu suchen. Im 2. Korinther steht nochmal das, dass Gott über Gottes Gegenwart oder Gottes Tempel, auch wieder in Kapitel 6, interessanterweise, 2. Korinther 6, Vers 16, da steht, denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Also immer wenn wir zusammenkommen, ist sozusagen auch Gottes Tempel da, Gottes Gegenwart spürbar. Interessanterweise auch, das ist eine der Arten, wie Leute, die Jesus noch nicht kennen, Gottes Gegenwart erleben können, wenn sie dahin komme, wo eine Gruppe von Christen anfängt, Gott anzubeten, ihn zu verherrlichen, in seine Gegenwart zu gehen, da wird auch Gottes Gegenwart spürbar und sichtbar. Und dann können sie wirklich das erleben, dass Gott da ist, auch durch Weissagung. Im 1. Korinther 14 steht das, dass wenn ein Ungläubiger hineinkommt, dann wird er durch die Weissagung überführt und er bekennt, Gott ist wahrhaftig in eurer Mitte. Also es ist so spürbar. Aber für uns erstmal, Gott wohnt in uns durch den Heiligen Geist. Er ist da. Also wenn du Gott suchst, dann musst du nicht irgendwo hingehen, in irgendeine Veranstaltung, in irgendeine Versammlung, irgendwie nach Israel oder sonst wo, sondern du kannst in dir suchen, weil er wohnt in dir. Damit meine ich nicht unser Fleisch, damit meine ich nicht unsere Seele, unseren Körper oder irgendwas, was schon vor unserer Bekehrung da war. Paulus hat gesagt, ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Ja, in meinem Fleisch, in diesem alten Wesen, in meinen Gefühlen, in meinem Verstand, in meinem Körper, da wohnt nichts Gutes. Das Gute ist, der Heilige Geist wohnt in meinem Geist und er fließt von da heraus. Das ist auch das, was Jesus sagte. Wenn ihr euch erinnert, was er zur Samariterin sagte, er sagte, das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle werden, die ins ewige Leben quillt. Johannes 7 sagt er jetzt nochmal, dass aus unserer Bauchhöhle Ströme lebendigen Wassers fließen, wenn wir an Jesus glauben. Dass das der Heilige Geist ist. Also der Heilige Geist ist in uns und Gott erfüllt uns immer wieder neu mit seinem Heiligen Geist. Aber das ist wie ein Erfüllen in uns. Ja? Das ist kein Wasserhahn, der über uns aufgedreht wird, sodass wir uns ausstrecken, wie eine Dusche. Sondern das ist wie wenn ein Rohr schon in uns hineingelegt war und der Heilige Geist in uns fließt, uns auffüllt, bis es aus uns herausquillt. Das ist dieses Bild, das Jesus hier gebraucht. Also wenn du Gottes Gegenwart suchst, dann mach dir bewusst, der Heilige Geist wohnt bereits in dir. Er möchte dich berühren, er möchte deine Seele berühren, er möchte kommen und deinen Hunger stillen. Nach Liebe, nach Annahme, nach Geborgenheit. Und auch alles andere. In Vers 4 heißt es dann, denn deine Gnade ist besser als Leben, meine Lippen werden dich rühmen. Ja. Gottes Gnade ist besser als Leben. Erstmal, wir haben ewiges Leben bekommen. Du hast ewiges Leben. Ja. Wenn du diesen Planeten verlässt, wenn du stirbst, verlässt du einfach nur diesen Ort und bist bei Jesus. Da gibt es keinen Zweifel und keine Angst mehr und keine Furcht mehr. Und wir wissen, es ist viel besser, dort zu sein. Paulus hat selber gesagt, ich habe Lust abzuscheiden, also zu sterben und bei Jesus zu sein, was auch viel besser wäre. Er hat gesagt, aber es ist nötiger für euch, dass ich noch hier bleibe und euch diene. Aber er hat sich danach gesehnt und sich darauf gefreut. Es gibt hier noch einen zweiten Aspekt in diesem Vers. Ja, da steht, denn deine Gnade ist besser als Leben. In vielen Bibeln steht da, denn deine Güte ist besser als Leben. Es liegt daran, das steht im Hebräischen ein Begriff, Chesed, der steht für Güte, für Freundlichkeit, für Gnade. Und das deutet schon ein bisschen darauf hin. Viele Christen verstehen Gnade falsch. Gnade hat oft dieses Bild bei uns, so, das ist so ein wohlwollendes Mitfühlen. Ja? Du bist in Problemen und Gott gibt dir deine Gnade. Das heißt so, ich fühle mit dir, ich bin bei dir. Aber nirgends in der Bibel hat Gnade diese Bedeutung allein. Gnade in der Bibel hat immer die Bedeutung einer konkreten Hilfe, die Gott bereitgestellt hat, um deine Not, um dein Problem zu wenden. Gnade ist etwas extrem Machtvolles in der Bibel. Das ist Gottes bereitstehende Hilfe für dich. Gnade ist immer Gottes bereitstehende Hilfe, die da ist, die du in Anspruch nehmen darfst, die Gott möchte, dass du nimmst, dass du sie ergreifst durch den Glauben, so wie seine Errettung für jeden Menschen bereitsteht. Gott wartet nicht, bis ein Mensch kommt und ihn bittet, Herr, bitte errette mich. Und sagt dann, okay, jetzt nehme ich dich auf die Liste, für die Jesus starb und bewirke deine Errettung. Sondern er hat die Errettung vor 2000 Jahren für jeden Menschen erwirkt und sie steht bereit, dass er sie annimmt. Und wir rufen das hinaus und sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Gott hat bereits alles getan, um dich zu versöhnen mit ihm. Es kommt nur darauf an, dass du es annimmst. Und so auch für alle anderen Nöte hat Gott bereits den Segen bereitgestellt. Johannes 1, Vers 16 heißt es so schön, wir haben aus seiner Fülle alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Also eine Gnade nach der anderen Gnade nach der anderen Gnade. Es ist ein Gnaden, ja, eine Gnadenreihe, eine Folge, eine Abfolge, die nie abreißen sollte. Gott möchte dir helfen, er möchte dich segnen mit allem, was du brauchst. Und Petrus hat es so schön gesagt, 2. Petrus 1, Vers 4, Gott hat uns bereits alles gegeben, was wir zum Leben unserer Gottesfurcht brauchen. All das hat er uns bereits gegeben, hat er bereits zur Verfügung gestellt, dass wir es empfangen können zur rechtzeitigen Hilfe. Da, wo wir es brauchen. Und wir sehen so schön, nochmal Vers 4 im Psalm 63, deine Gnade ist besser als Leben, meine Lippen werden dich rühmen. Immer wenn Gottes Gnade, immer wenn Gottes Hilfe, immer wenn Gottes Gegenwart, wenn Gott Not ändert in unserem Leben, führt das dazu, dass er mehr verherrlicht wird. Und wenn du Gott groß machen willst durch dein Leben, ist das ein wunderbarer Weg, Gott zu verherrlichen durch dein Leben, indem du Gott hineinlässt und sagst, Gott, ich will meine Probleme nicht aus eigener Kraft lösen, sondern ich will darauf vertrauen, dass du mir hilfst, dass du mir beistehst und dass du dadurch groß wirst, dass du meine Probleme, meine Nöte beseitigst und dass du dadurch verherrlicht wirst. Und Verse 5 bis 8, das ist sozusagen ein bisschen der Höhepunkt. Da geht es um die Frage, wie erlebe ich das, Gottes Gegenwart, die meine Seele sättigt? Da steht, so werde ich dich preisen während meines Lebens, meine Hände in deinem Namen aufheben. Wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden und mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben, wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager, über dich nachdenke in den Nachtwachen. Denn du bist mir zur Hilfe geworden und im Schatten deiner Flügel kann ich jubeln. Das Erste ist, wir fangen einfach an, Gott zu loben, ihn zu preisen, während unseres Lebens, mitten im Alltag, mitten in all dem, was du tust, fang an, Gott immer wieder zu preisen. Und in Vers 6 wird das so schön geschrieben, unsere Seele kann gesättigt werden. Ja, unsere Seele, die schreit, die verzweifelt ist, kann Gottes Sättigung erleben, indem sie das tut, was in Vers 7 steht. Wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager, über dich nachdenke in den Nachtwachen. Das erste Wort Gedenke, das heißt so viel wie erinnern eigentlich. Ja? Er erinnerte sich an Gott, wie Gott ist, was er schon getan hat, was er verheißen hat, was er versprochen hat. Und dann über dich nachdenke, das ist mehr dieses Nachsinnen, dieses Murmeln. Ja? Eigentlich die Grundbedeutung ist ein Murmeln, sein laut denkend vor sich hinreden. Also indem du über das nachsinnst, indem du dir das immer wieder selbst vorsagst, wie Gott ist, was er für dich hat. Dadurch wird plötzlich die Seele gesättigt. Interessanterweise ist das wieder genau dasselbe Bild, was in Jakobus 1, Vers 21, den ich schon vorgelesen habe, drinnen steht. Da steht da drinnen, nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten oder zu heilen vermag. Also es ist das Wort Gottes, das übrigens auch schon eingepflanzt wurde in dich durch die neue Geburt, aber das du nimmst, mit dem du dich beschäftigst, darüber, wie Gott ist, was er für dich hat, wie er dich sieht, was Jesus für dich getan hat, was du als Kind Gottes alles jetzt bist. Und indem du das dich daran erinnerst, indem du dir das vor Augen führst, indem du das dir selbst zusprichst, wenn du anfängst, das zu tun, wirst du nach einiger Zeit immer mehr erleben, wie plötzlich so deine Seele gesättigt wird, wie deine Seele zur Ruhe kommt. Und wie dieser Friede aufsteigt. Ich habe das in der Zeit, wo ich so Panikattacken hatte, habe ich das tatsächlich erlebt, wie ich da mich aufs Sofa gelegt habe. Ich habe einfach laut die Bibel gelesen und nach einiger Zeit kam so ein Friede, der in mir aufstieg. Und der Friede kam nicht aus meinen Gefühlen. Meine Gefühle waren immer noch auf Panik eingestellt, aber dieser Friede kam wie, ja, man könnte so sagen, wie so eine Flut, die so aufsteigt und in der langsam so die Panik dann untergegangen ist. Wenn ich mich mit dem Wort auf diese Art und Weise beschäftige, das verändert erstens meine Seele und zweitens bewirkt es auch, dass Glaube in mir entsteht. Und diese zwei Veränderungen, die bewirken dann das, du bist mir zur Hilfe geworden, im Schatten deiner Flügel kann ich jubeln. Also ich erlebe, wie Gott mir Hilfe schenkt, ganz konkrete Hilfe in den Bereichen, wo ich Not habe. Und vor allem auch diese Erfahrung, ich bin unter dem Schatten der Flügel Gottes geboren. Ja, diese Erfahrung des Schutzes, diese innere Erfahrung, das, was ich brauche, dass ich mich geborgen fühle, dass ich mich geschützt fühle, dass ich mich umgeben weiß. Und in Vers 9 heißt es dann so schön, meine Seele hängt an dir und deine Rechte hält mich aufrecht. Also er sagt dann, meine Seele hängt an dir, ja, wörtlich heißt sogar, sie klebt an Gott. Ja, an Gott. Ja. Die Elberfelder bietet als Fußnote an, hängt hinter dir her. Also das Bild ist, meine Seele klebt dann an Gott und während er weitergeht, ja, weil meine Seele an ihm klebt, ja, folgt sie ihm. Übrigens auch wieder ein ähnliches Bild mit der Ehe, ja. Wenn die Bibel davon spricht, dass wenn Mann und Frau ein Fleisch werden, zu einem Fleisch werden, dann ist auch dieses Bild, dass sie aneinander kleben. Ja. Wenn ein Mann seine Frau anhängt, ist das auch wieder dieses Wort, er klebt an ihr. Ja, also dieses Bild, richtig tief verbunden zu sein. Ja, meine Seele klebt an dir oder hängt an dir. Und deine Rechte hält mich aufrecht. Wenn ihr mal Psalm 119, Vers 25 aufschlagt, dann seht ihr, dass da die Seele noch irgendwo anders klebt. Am Staub klebt meine Seele, belebe mich nach deinem Wort. Wieder ein ähnliches Bild. Unsere Seele, ja, also praktisch unser Verstand, unsere Gefühle, unser Wille, das, was uns innerlich so ausmacht, die sucht sich immer einen Ort, wo sie sich anhängt, wo sie dran klebt. Die wurde eigentlich nicht dazu geschaffen, zu leiten, zu führen, sondern sollte eigentlich unserem Geist folgen. Okay, das führt jetzt vielleicht zu weit, aber unsere Seele klebt oft am Staub, ja, an dem Weltlichen, könnte man sagen, sozusagen, an dem, was uns natürlicherweise umgibt, ja. Wenn schlechte Umstände sind, dann fühlt sie sich schlecht. Wenn gute Umstände sind, dann fühlt sie sich gut. Sie schwankt hin und her. Sie klebt einfach an diesem Vergänglichen. Oder man könnte auch den Staub mit dem Körper sagen, ja. Von Staub bist du genommen, zu Staub wirst du wieder werden. Das ist so dieses Bild des unerretteten Menschen, wo Leib und Seele allein ihn bestimmen. Und wo dann die Seele so praktisch bestimmt wird auch von diesen Bedürfnissen des Körpers und dadurch oft fast schon in Gebundenheit ist. Und interessanterweise wieder, wenn die Seele am Staub klebt, belebe mich nach deinem Wort. Wenn ich mich mit Gottes Wort beschäftige, wenn ich so nachsinne, mich daran erinnere, mir wirklich da Zeit nehme, dann erlebe ich das, wie die Seele belebt wird und wie sie anfängt, an Gott zu kleben, weil sie sich damit beschäftigt. Das, womit du dich beschäftigst, da klebt sich auch deine Seele dran. Und er hat die Seele hat erlebt diese Begegnung mit Gott, sie erlebt Gottes Hilfe dadurch, sie fühlt sich geborgen und dadurch verlässt sie sozusagen immer mehr diese Bindung an die Welt, an den Leib, an das Äußere, richtet sich aus auf Gott und erlebt dadurch seinen Trost, eine tiefe innere Geborgenheit und fängt an, das zu erkennen. Und dann verlässt sie sich auf Gott, ja? Deine Rechte hält mich aufrecht, sagt David. Dann verlassen wir uns auch in unserem Gefühlsleben, in unserem Denken, wissen wir, wir können uns auf Gott verlassen. Wir sind nicht verlassen, wenn wir auf Gott trauen, sondern wir können uns auf Gott verlassen und er stärkt uns. Der dritte Aspekt, der jetzt noch da ist, ist dann die nächsten Verse, wie bringe ich den Feind zum Verstummen, der gegen meine Seele redet. Das schauen wir uns aber das nächste Mal an. Ich will das nochmal kurz wiederholen, was wir gesehen haben. Das Erste ist, was wir sehen können, oder was wir jetzt im Psalm nicht so genau sehen, aber was wir wissen als Christen, durch die Neugeburt wurde erstmal dieser grundlegende Hunger in uns gestillt nach Leben, dieser Hunger nach Zugehörigkeit, dieser Hunger zu wissen, wer bin ich, wem gehöre ich, wozu bin ich da. Dieses Leben haben wir gefunden bei Gott. Gnade und Gnade können wir bei ihm empfangen. Ich weiß jetzt, Gott wohnt in mir durch den Heiligen Geist. Ich bin ein Geist mit ihm. Ich bin in ihm. Ich habe ein sicheres Fundament, auf dem ich stehe. Aber das Zweite ist, wir brauchen eben immer wieder diese erlebbare Berührung Gottes. Ja? Unsere Seele braucht das. Weil sonst klebt sie sich irgendwo an die Welt, an irgendwelche Sachen, die diesen Hunger stillen. Aber die Welt kann diesen Hunger nicht wirklich stillen. Und wir erleben das, indem wir anfangen, in Gottes Gegenwart durch Lobpreis zu treten und unsere Seele still wird, indem wir dann anfangen, über Gott nachzudenken, nachzusinnen, das zu bewegen, was er in seinem Wort sagt. Wer bin ich? Wie sieht er mich? Was denkt er über mich? Was denkt Gott über dich? Er sagt von dir, du bist gerecht, du bist geliebt, du bist angenommen, du bist mein Kind, du gehörst mir. Ich bin bei dir. Jesaja 43 sagt das so schön. Das ist das, was Gott über dich sagt. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Und dann sagt er auch noch, weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen hin an deiner Stelle. Welchen Menschen hat er hingegeben? Jesus für uns, seinen eigenen Sohn für uns hingegeben. Und das meint es, du gehst in Gottes Gegenwart durch Lobpreis. Du fängst an, darüber nachzusinnen, sagst dir, ich bin tatsächlich teuer in Gottes Augen. Ich bin wertvoll für ihn. Er hat mich lieb. Er gab seinen Sohn für mich. Ich brauche mich nicht fürchten, weil er mich erlöst hat. Und dann erlebe ich diesen Frieden und diesen Schutz und dann kann meine Seele plötzlich anfangen zu jubeln. Ich merke eine Freude in mir, die aufsteigt, die ich nicht erklären kann, die nicht von den Umständen abhängt. Ja? Die Umstände haben sich noch nicht verändert, aber meine Seele fängt an zu jubeln, weil sie Gott erlebt. Und weil sie plötzlich wieder Vertrauen fasst, ganz neu, dass Gott auch die Umstände verändern kann. Und das ist das, was Gott uns dadurch zeigen will. Wir dürfen zu ihm kommen, nicht nur um errettet zu werden, sondern auch um unsere Seele zur Ruhe zu bringen, um zu erleben, wie unsere Seele gesättigt wird. Und dann, wenn unsere Seele gesättigt wird, auch zu erleben, wie Gott weiterwirkt und auch die Situation umändert und in der Situation Veränderung schenkt, sodass sein guter Wille zustande kommt. Amen.